Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der Schein regiert die Welt und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne. Das wusste schon Friedrich Schiller. Das Zitat stammt aus seiner Komödie Der Parasit. Und auch über 200 Jahre nach Schiller ist die Theaterbühne ein Ort, an dem Fragen von Gerechtigkeit verhandelt werden. Kolonialismus, Klimawandel, Flucht und Vertreibung, alles Themen, die in diesen Tagen Konjunktur haben an den deutschen Theatern. In Kultur heute sprechen wir an diesem Osterwochenende über diese Gerechtigkeitsfragen im Theater. Und zum Auftakt hören wir heute den Dramatiker Thomas Köck, der ein Stück geschrieben hat über vietnamesische Vertragsarbeiter in der ehemaligen DDR. Aber das ist nur eines der Themen in Kultur heute mit Enne Seidel. Herzlich willkommen. Zuallererst geht es jetzt um gefährliche Liebschaften, um ein skrupelloses Paar, das keines mehr ist, aber dennoch nicht voneinander lassen kann und sich in Machtspielen und Intrigen verstrickt. Dieses Paar ist einst dem Kopf des französischen Schriftstellers Choderlos de Laclos entsprungen, der im 18. Jahrhundert den berühmten Briefroman mit eben diesem Titel »Gefährliche Liebschaften« veröffentlichte. Ein Roman, der schon mehrfach für Bühne und Film adaptiert wurde, unter anderem von Heiner Müller, der den Stoff in seinem Theaterstück »Quartett« verarbeitete. Und dieses Stück »Quartett« war vor ein paar Jahren dann wiederum die Grundlage für eine Oper des italienischen Komponisten Luca Francesconi, die jetzt erstmals auch in Deutschland zu sehen ist. Ulrike Gondorf war gestern Abend für uns in der Oper in Dortmund und sie ist jetzt hier bei mir im Studio. Frau Gondorf, vielleicht vorweg, bevor wir zur Musik kommen, noch ein paar Sätze zur Handlung. Es geht um einen Mann und eine Frau, die sich in ein Machtspiel verstricken und aus diesem Spiel wird dann tödlicher Ernst, richtig?
Ja, und die Waffe, die sie dazu einsetzen, ist die Sexualität, das heißt die Begierde, die Verführungskunst, die sie aneinander erproben, wie weit sie da noch kommen. Aber sie sind, wie Sie ja schon gesagt haben, ein Ex-Paar, also müssen andere Partner her, zumindest in ihrer Fantasie. Man begreift nie so ganz genau, was Realität und tatsächlich berichtete Erzählung ist, was irgendwelche Ideen sind, die die beiden miteinander ausspinnen. Aber jedenfalls machen sie andere Beute aus, Opfer aus ihrem Umkreis, unter anderem ein ganz junges Mädchen, das gerade im Kloster erzogen wird. Also das Ganze ist sehr zynisch, sehr blasphemisch, sehr obszön und rabenschwarz. Und entsprechend klingt die Oper von Luca Francesconi. Also es ist angemessen, anstrengend und hart, das zu hören. Eine englische Bearbeitung ist das, die Luca Francesconi komponiert hat. Wir haben das vielleicht jetzt gerade gehört. Die beiden Hauptrollen in Dortmund sind Alison Cook, die auch schon die Uraufführung gesungen hat 2011, und Christian Bowers.
Und es stehen auch wirklich nur diese zwei Personen auf der Bühne, richtig? Das heißt, das Ganze ist eigentlich so eine Art Kammerspiel, was ja ungewöhnlich ist für eine Oper.
So eine Art Kammerspiel auf der Bühne, auf jeden Fall, muss man sagen. Im Orchester spielt, Orchestergraben spielt ein Orchester, aber auch das ist ein Kammerorchester, ein ganz kleines Ensemble, vor allem mit Schlagzeugern besetzt. Aber dann macht Luca Francesconi doch noch einen großen Klangraum auf für uns. Er hat Zuspielungen, ein großes Symphonieorchester, ein Chor, aber auch ganze Geräuschwelten. Mal hört man etwas wie Alltagsgeräusche, Straßenlärm, man hört etwas, was man vielleicht für Wasser halten könnte. Ganz undefinierbare, synthetische, fremdartige Klänge, die mehr so die emotionale, innere Atmosphäre dieses Stücks machen. Das Live-Ensemble wird in Dortmund geleitet von Thomas Armbruster.
Es geht in diesem Stück um Sex ohne Liebe, um eine Welt, in der Gefühle tabu sind. Sie werden verleugnet oder sollen gar ganz vernichtet werden. Wie setzt nun der Regisseur Ingo Kerkhoff diese Geschichte in Szene? Wie dicht bleibt er auch dran an der Romanvorlage oder an dem Stück von Heiner Müller?
Das Stück von Heiner Müller ist das, was noch übrig ist für diese Oper und der Oper zugrunde liegt. Und Ingo Kerkhoff macht von vornherein klar, dass das eine sehr harte, eine blutige Geschichte, ein blutiger weniger ernst ist zwischen diesen beiden Figuren. Also es geht gleich damit los, dass die Marquise Merteuil, die Hauptdarstellerin, sich die Arme aufschlitzt. Also es ist auch Selbstzerstörung am Werk zwischen diesen beiden und der Zerstörung des anderen. Andererseits führt er es so in eine etwas traumspielartige, vielleicht etwas Beckett-artige Atmosphäre. Es spielt auf einer leeren Bühne unter einer großen Weide, die ihre Zweige über die beiden fallen lässt. Und manchmal gibt es geradezu clownshafte Einlagen, dann machen sie auch mal so ein Tänzchen wie in einer alten Varieté-Show. Also er versucht, sehr theatralische Mittel einzusetzen. Es ist ja auch ein Stück, das immer wieder auf dem Rollenspiel zwischen den beiden Figuren beruht.
Sie haben die Namen der Sänger vorhin schon genannt, so eine Oper, die nur mit zwei Figuren besetzt ist. Das heißt, es kommt ja dann auch ganz entscheidend an auf diese beiden Sänger. Sie tragen den gesamten Abend mehr oder weniger auf ihren Schultern. Sicherlich eine Herausforderung. Wie machen Sie das?
Sie machen das wirklich fantastisch, grandios. Sie schlagen das Publikum völlig in ihren Bann, weil sie beide, Alison Cook und auch Christian Bowers, ganz viele Stimmen einzusetzen haben und dieses Rollenspiel also sozusagen auch akustisch, musikalisch, klanglich mit immer neuen Charakteren ausstatten können. Und auf diese Weise wird dieser Abend, obwohl es anderthalb Stunden Clinch zwischen zwei Figuren ist, trotzdem sehr farbig, sehr anschaulich und auf eine allerdings schreckliche Weise auch sehr berührend.
Vielen Dank an unsere Opernkritikerin Ulrike Gondorf. Sie war gestern Abend bei der deutschen Erstaufführung von Quartett, eine Oper des italienischen Komponisten Luca Francesconi, jetzt zu sehen an der Oper Dortmund. Er bringt uns zum Lachen, er bringt uns zum Weinen und manchmal lehrt er uns auch das Fürchten. Der Clown war schon immer ein zwiespältiges, ein wandelbares Wesen. Auf Kindergeburtstagen taucht er als harmloser Spaßmacher auf. In Hollywood wird er zur Horrorfigur, gar zum skrupellosen Mörder. Und im Theater, da tritt er jetzt gleich in Massen auf und verkörpert das Volk. Am Düsseldorfer Schauspielhaus ist William Shakespeares selten gespieltes Stück Coriolan zu sehen, die Geschichte eines fiktiven römischen Feldherrn, der es mit dem randalierenden, da hungernden Volk aufnimmt. Der Pöbel im Clownskostüm, ob das aufgeht und was uns der alte Text von Shakespeare heute noch zu sagen hat, das weiß Christoph Ohrem, der die Premiere gestern Abend gesehen hat.
Shakespeares Tragödie Coriolan hat neben dem titelgebenden römischen Patrizier und General einen anderen, sozusagen heimlichen Hauptdarsteller. Das Volk. Immer wieder werden die Geschicke des stolzen, ja arroganten römischen Kriegers durch Volksmassen bestimmt und schließlich besiegelt. Regisseur Tilman Köhler lässt dieses Volk zu Beginn seiner Inszenierung wie Ungeziefer aus dem dunklen Loch der Kanalisation in der Bühnenmitte hinaufkrabbeln und erst einmal in hektischer Betriebsamkeit die leere und gänzlich holzvertäfelte Bühne von Karoli Risch scheuern. Die hungernden Plebejer Roms erscheinen als modernes Putzprekariat. Gekleidet sind sie wie albtraumhafte Clowns, mit roten Nasen, in schrillen, bunten Kostümen, mit weiß geschminkten Gesichtern, die eher an Stephen Kings Horrorclown S erinnern als an die Kinderbespaßer aus dem Zirkus. Das Volk ist also auf der Straße und randaliert. Es will nicht mehr auf Kosten der satten Oberschicht der Patrizier hungern. Als Coriolanus, gespielt vom Düsseldorfer Publikumsliebling André Kaczmarczyk, sie standesbewusst in ihre Schranken weist.
Was gibt's, ihr Querulantenpack? Juckt euer kleines bisschen Grips euch so, dass ihr euch bis zum Aussatz kratzt?
Und euch, da kriegen wir doch immer gute Worte, was?
Ein gutes Wort für dich. Es wäre Schmeichelei, dass es mir hochkommt.
Es ist wohl dem Zeitgeist geschuldet, dass in Düsseldorf gerade jetzt das selten gespielte Coriolan auf dem Spielplan steht. Der 400 Jahre alte Text, der sich mit einer nochmal 2000 Jahre weiter zurückliegenden Zeit befasst, weist trotz seiner so großen Entfernung immer wieder erstaunliche Parallelen zu heutigen Phänomenen auf. Wenn Gelbwesten in Frankreich und Pegida-Demonstranten in Deutschland durch die Straßen ziehen oder Populisten in Brasilien und den USA die Wahlen gewinnen. Tilman Köhler unterlässt es aber dankenswerterweise, diese Bezüge direkt in Bühnengeschehen zu übersetzen, sondern lässt seine teils bis zur Unkenntlichkeit maskierten Schauspieler den Text, bis auf einige auf Pointen bedachte Einschübe, häufig unverändert zur Rampe hin deklamieren. Die Deutung der aktuellen Bezüge überlässt er dem Publikum, auch wenn es durch diese Spielweise mit der Nase darauf gestoßen wird. Die Zuschauer im Saal sind das Volk, das sich hier von Despoten, Populisten und auch von eigenen Meinungsführern allzu leicht manipulieren lässt. Es ist so einfach zu bezirzen, dass selbst der von ihnen gehasste Coriolanus, nachdem er eine große Schlacht entscheidend beeinflusst hat und jetzt von seiner Mutter getrieben das höchste Amt im Staate anstrebt, die Wahl zum Konsul, dass selbst dieser Coriolanus es schafft, sie zu umgarnen. In moderner Wahlkampfmanier schwenkt er opportun ein mit Ronald McDonalds Konterfei bedrucktes Fähnchen.
Was kostet denn bei euch das Konsulamt?
Oh, hey, komm her.
Also das kostet bei uns, freundlich darum zu bitten. Bitte ich freundlich, Herr, es mir zu geben.
Regisseur Tilman Köhler gestaltet die Tragödie Shakespeares zu einer Farce um, die durchaus für Coriolanus Partei ergreift, der von der Dummheit des Volkes geplagt ist. Er findet pointierte Bilder für das Geschehen, etwa wenn der Senator Menenius von den Volkstribunen an zwei Schlingen über die Bühne gezerrt wird oder Coriolanus, wenn er zum Feind überläuft, seine rote gegen eine blaue Nase eintauscht. Die stets auftauchende Clownerie als Abbild absurder Weltpolitik aber fügt sich nicht organisch ein in das Bühnenspiel und schielt so bei aller Unterhaltsamkeit, die die meist gelungenen Gags bieten, doch zu sehr darauf ab, den anspielungsreichen und sperrigen Text konsumierbar zu machen. Köhler führt die Tragödie letztlich aber doch zu einem starken, utopischen Ende. Nachdem alle Figuren die Bühne verlassen haben, bleibt einzig Coriolanus Sohn zurück, der als Verkörperung einer neuen Welt den überkommenen Systemen den Kampf ansagt und sich abwendet.
Und mit Verachtung kehre ich der Stadt, weil es eure ist, den Rücken. Es gibt auch anderswo noch eine Welt.
Ein Funken Hoffnung also am Ende dieser Inszenierung von Shakespeares Alterswerk Coriolan, jetzt zu sehen am Düsseldorfer Schauspielhaus und hier in Kultur heute vorgestellt von unserem Theaterkritiker Christoph Orem. Und wir haben es gerade gehört, die Bezüge zum aktuellen politischen Geschehen sind in dieser Inszenierung unübersehbar und damit ist sie in guter Gesellschaft. Populismus, Kolonialismus, Klimawandel, Flucht, Migration und Vertreibung, die Programme der Theater lesen sich in diesen Tagen manchmal fast wie Presseschauen. Das Theater ist wahrscheinlich der Zweig der Kultur, der am schnellsten auf die Tagespolitik reagiert und diese dann auf der Bühne verhandelt. Immer wieder geht es in diesen politischen Inszenierungen um Fragen der Gerechtigkeit. Und über die wollen wir an diesem Osterwochenende sprechen hier in Kultur heute. Wir stellen einige Theaterstücke vor und hören im Anschluss die Stimmen von Dramatikern und Regisseurinnen. Den Anfang macht heute der österreichische Autor Thomas Köck. Sein neues Stück Atlas wurde Anfang des Jahres am Schauspiel Leipzig uraufgeführt. Es ist die Geschichte vietnamesischer Migrantinnen und sie erstreckt sich über 3 Generationen. Thilo Körting hat das Stück gesehen.
Eine junge Frau steckt auf dem Flughafen in Hanoi fest, im Transitraum der Moderne, in dem die Regeln von Zeit und Raum ausgesetzt sind. An diesem Ort verbindet Thomas Köck die Geschichten aus 3 Generationen über die Zeiten hinweg. Denn die Zeit selbst steht im Zentrum des Stückes Atlas. Ständig denken die Figuren über Zeit nach, was es bedeutet, aus der Zeit zu fallen und wie engmaschig sie heute scheint. Und sie erzählen Geschichten, die sich in der Geschichte offenbar immer wieder neu ereignen.
Weil wir vergessen, müssen wir immer alles wiederholen. Weil wir vergessen, müssen wir immer alles wiederholen.
Im Auftrag des Leipziger Schauspiels hat sich Thomas Köck mit der Geschichte und den Geschichten der vietnamesischen Gastarbeiter in der ehemaligen DDR auseinandergesetzt. Viele von ihnen leben noch in Ostdeutschland und sind dort heute wie damals als Unsichtbare geduldet. In ihren Geschichten findet Köck Themen, die sehr aktuell zu sein scheinen. Die Großmutter erinnert sich an ihre Flucht nach dem Vietnamkrieg, wie sie mit Tausenden auf einer viel zu kleinen Insel eingepfercht war, wie diese Massen auf Boote stiegen, die mit jedem weiteren Menschen mehr zum Untergang verurteilt waren. Sie erzählt von der Vergangenheit und es klingt doch nach der Gegenwart.
Und dass der Westen sich jetzt einsetzt für die auf der Flucht Ertrinkenden, stand unter diesen Bildern. Der Westen stand allen diesen Bildern ins Gesicht geschrieben. Und nie wieder, haben sie gesagt.
Wie durch ein Wunder überlebt auch ihre Tochter. Im Stück ist sie die Vertreterin der Arbeitsmigration. Ihre Kraft wird in der Produktion des sogenannten Bruderstaates gebraucht. Aber wirklich leben darf sie in dem neuen Land nicht. Später wird sie Zaungast der friedlichen Demonstrationen in Leipzig, im Zuge derer auch eine völkische Identität wieder erwacht. Die vietnamesischen Gastarbeiter werden zu Ausgestoßenen, denn die Leute auf der Straße suchen eine gemeinsame Identität und Fremde stören in ihren Augen nur. Jahre später macht sich ihre Tochter wiederum auf die Suche nach ihren Wurzeln. Die Frage, wo sie eigentlich herkommt, ist immer noch ein Thema. Diese Frage nach Identität wird auf beiden Seiten gestellt, denn keiner scheint sich ihrer sicher zu sein. Thomas Köck erzählt eine verborgene Geschichte, die sich hauptsächlich in Ostdeutschland abspielt. Doch gleichzeitig behandelt er große Themen der globalisierten Welt: Flucht, Migration und Identität.
Thilo Körting über Atlas von Thomas Köck, mit dem ich im Vorfeld dieser Sendung gesprochen habe. In Ihrem Stück Atlas, Herr Köck, wir haben es gerade gehört, erzählt die Großmutter von ihrer Flucht nach Deutschland in den 70er Jahren. Es klingt aber, als würde sie von heute erzählen. Nun heißt es ja eigentlich immer, Geschichte wiederholt sich nicht. Die Geschichten von Flucht, Vertreibung und Migration aber offensichtlich schon.
Ja, also die Parallelen, die ich da bei der Recherche zu diesen Themen gefunden habe, auch bei dem Stück zur Gegenwart, fand ich schon sehr bestechend. Also es gab da ertrinkende Menschen rund um die Insel Pulau Bidong und da kann man ja quasi direkt eine Leitung in die Gegenwart legen.
Zum Mittelmeer und den Flüchtlingen, die dort jetzt ertrinken.
Genau. Und das ist auch etwas, das mich dann grundsätzlich interessiert. Also die Frage ist sozusagen, inwiefern sozusagen man gerade in der Spätmoderne sagt man immer, dass die Geschichte sozusagen erledigt ist und man ist jetzt in der besten aller möglichen Welten angekommen. Und da finde ich es eigentlich immer recht heilsam, sich sozusagen die Gegenwart nochmal kurz anzugucken, durch welche Brüche und durch welche Verschiebungen die zum einen erzeugt wurden, aber auch welche Parallelen zur Vergangenheit oder so nach wie vor bestehen.
Das Oberthema unserer Gesprächsreihe an Ostern hier in Kultur heute ist die Gerechtigkeit. Inwiefern ist Geschichte auch eine Frage von Gerechtigkeit?
Naja, also Geschichte ist ja an sich immer schon eine, würde ich sagen, ganz zentral politische Frage, weil es immer darauf ankommt, wer erzählt eigentlich die Geschichte. Ne? Der Klassiker mit den Geschichtsbüchern, was steht drin, was steht nicht drin, wer kommt darin vor, mit welcher Geschichte. Insofern ist ab dem Moment, wo es um Geschichte geht, befindet man sich mittendrin in der Frage nach Gerechtigkeit und Politik. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, was das mich interessiert, darüber hinaus über zum Beispiel sowas wie ein politisches Thema oder so. Also ich glaube zum Beispiel, ein politisches Thema ist noch nicht automatisch ein politisches Theater oder so.
Sondern was muss passieren, damit aus einem politischen Thema ein politisches Theater werden kann?
Anleitung gibt es da auch keine. Ich glaube, man kann nur so Negativfolien machen. Ich habe immer ein bisschen Bauch, wie wenn man sozusagen, also was mich zum Beispiel in meiner Arbeit jetzt auch nicht primär interessiert, obwohl natürlich die großen Schlagworte Klimawandel und Vertreibung dann doch ihren Widerhall da finden. Aber was mich nicht per se interessiert, sozusagen, ich beschäftige mich mit einem politischen Thema und dadurch ist es auch politisches Theater. Ich glaube, ein politisches Theater oder ein politisches Kunstwerk entsteht ja eher durch ästhetische Mittel, durch Unterbrechungen, durch, weiß ich nicht, grotesken Überhöhungen, Verzerrungen. Ja, ich glaube aber vor allem immer wieder über so Unterbrechungen, also so Dinge, wo man denkt sozusagen, aha, das ist halt sozusagen die Realität oder das ist die Wirklichkeit. Und wenn das sozusagen unterbrochen wird, eben so wie die Geschichte plötzlich mal durchgeklopft wird, wer spricht da eigentlich, wer erzählt welche Geschichte und wer kommt darin überhaupt nicht vor, plötzlich hält die Geschichte kurz mal an, weil man muss sich fragen, stimmt, wer erzählt hier seit 30 Jahren welche Geschichte? So, und wer kommt aber nicht vor? Also so zum Beispiel jetzt bei Atlas, wer erzählt die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung und wer wird außen vor gelassen? Die vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen wurden außen vor gelassen.
Wir kommen bestimmt gleich nochmal auf die Wiedervereinigung zu sprechen, aber vorher vielleicht noch die allgemeine Frage, kann es denn so etwas wie eine gerechte Geschichtsschreibung überhaupt geben? Denn komplette Objektivität, die ist doch eigentlich gar nicht möglich. Denn wie Sie gesagt haben, es spielt immer irgendwie eine Rolle, von wem und zu welcher Zeit die Geschichte geschrieben wird.
Ich denke, das ist das Problem der Geschichte. Dass die an sich sozusagen, dass die eigentlich nur in einem ständigen quasi Befragen eigentlich immer wieder, also indem sie quasi Auskunft über sich selbst geben muss, kommt man ihr immer wieder so ein bisschen auf die Schliche, ohne dass man sozusagen aber jemals ein Gesamtbild oder so darüber kriegt.
Eine wichtige Quelle für die Geschichtsschreibung sind Zeitzeugen, also Menschen wie die in ihrem Stück, die Boat People oder die vietnamesischen Gastarbeiter in der ehemaligen DDR. Aber nun sind
Vertragsarbeiter.
Ja, Vertragsarbeiter, so ist der korrekte Begriff, genau. Aber nun sind die Aussagen von Zeitzeugen natürlich immer Aussagen, die auf Erinnerungen basieren. Und sind die nicht manchmal auch trügerisch?
Ja, die Frage ist immer so ein bisschen, was man mit bestimmten Bildern oder so, wie man damit arbeiten kann. Erinnerungen sind insofern reichhaltiger, finde ich, weil sie oft Details und Banalitäten zutage fördern, die eine ganz andere Welt entstehen lassen. Und auch, muss man auch dazu sagen, dem, was man als objektive Geschichtsschreibung sozusagen bezeichnet, oft sozusagen einen Strich durch die Rechnung auch so ein bisschen macht und sagt, naja, ganz so einfach, wie das sozusagen dieses Geschichtsbild gerne hätte, war es dann auch nicht.
Was können das für Banalitäten sein? Haben Sie da mal ein konkretes Beispiel?
Ach, da geht es über Fotos, die an der Wand hängen, über den Geruch von irgendwelchen Lebensmittelresten oder von Pfannen oder von Fett oder von Stiegenhäusern. Ich meine, es fängt ja nicht umsonst bei Proust mit der Recherche irgendwie alles mit diesem Tee an, also mit Gerüchen.
In der Suche nach der verlorenen Zeit.
Genau. Hm.
Sie haben die deutsche Wiedervereinigung angesprochen, die ganz zentral ist in Ihrem Stück Atlas. Haben Sie den Eindruck, dass die heutige Erzählung dieses historischen Ereignisses, dass das eine ungerechte Erzählung ist?
Ungerecht. Ich glaube, es kommt halt immer darauf an, mit welchem Blick man da sozusagen welche Geschichte erzählen möchte. Also dass natürlich die Wiedervereinigungsgeschichte auch irgendwie gekoppelt war an den Sieg des Kapitalismus und so als System. Ich glaube, was mich an der Wiedervereinigung zum Beispiel eigentlich ja interessiert, war, wie man daran merkt, dass ein bestimmtes Narrativ, ein ökonomisches Narrativ sich jetzt einfach sozusagen auch siegreich ausbreiten darf und auch unwidersprochen eigentlich.
Heute heißt es ja oft, dass der Fremdenhass gerade in Ostdeutschland besonders stark ausgeprägt sei und dass das eventuell auch eine Folge der DDR-Diktatur sein könnte. Haben Sie in Ihren Recherchen zu Ihrem Stück auf diese Frage eine Antwort gefunden? Haben Sie sich mit ihr beschäftigt?
Ja, und das Ding ist zum Beispiel, was mir immer wieder bei den Recherchen unterkam, ist, dass es diesen Fremdenhass eigentlich auch schon vor der Wiedervereinigung gab, dass sozusagen der aber völlig unter der Haube war, weil da war man sozusagen Bruderstaat und da gab es auch nichts zu melden. Ich weiß gar nicht, naja, Menschen ertrinken ja gerade sozusagen im Mittelmeer nicht, weil sie, also sozusagen Fremdenhass in Ostdeutschland und die Frage, warum man Flüchtlinge in Europa nicht ordentlich verteilt, also das ist ja auch eine Form von Fremdenhass, die da in Europa gerade quer durch alle Länder stattfindet. In meinen Augen ist das ein großes europäisches Problem und ich habe auch ein bisschen Bedenken davor, wenn man das so abstreifen möchte, woanders hin, weil das Problem ist auf jeden Fall europaweit.
Das sagt der Dramatiker Thomas Köck. In unserer Interviewreihe sprachen wir über Geschichte und Gerechtigkeit. Köcks Stück Atlas ist der Versuch, die offizielle Geschichtsschreibung zu hinterfragen und um bislang ungehörte Stimmen zu ergänzen. Und auch morgen geht es in Kultur heute wieder um Gerechtigkeitsfragen im Theater. Meine Kollegin Mascha Drost spricht dann mit dem Dramatiker Nechati Öziri über unseren Umgang mit dem kolonialen Erbe. Wie brisant und hochpolitisch Geschichte sein kann, das zeigt sich immer wieder auch im Nahen Osten. So geht es in Israel und Palästina bei archäologischen Grabungen nie nur darum, alte Gegenstände zutage zu fördern, sondern immer auch um die Frage, wer war zuerst da? Es geht darum, die jüdische, christliche oder muslimische Vergangenheit der Region zu belegen. Und so wundert es nicht, dass das Projekt eines israelischen Archäologen, über das wir als nächstes berichten, dass auch dieses Projekt nicht ganz unumstritten ist. Mithilfe moderner Lasertechnologie erforscht er den Abendmahlsaal auf dem Zionsberg in Jerusalem. Nach christlicher Tradition feierte Jesus genau hier sein letztes Abendmahl. Unter dem Saal aber soll sich auch das Grab von König David befinden. Es ist also auch für die Juden eine heilige Stätte. Benjamin Hammer nimmt uns mit an diesen geschichtsträchtigen Ort.
Eine Reisegruppe aus China auf dem Zionsberg in Jerusalem. Für die Touristen ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Sie stehen im Hof eines verschachtelten Gebäudekomplexes mit mehreren Stockwerken und kleinen Treppen. Im Erdgeschoss befindet sich der Tradition zufolge das Grab des jüdischen Königs David. Eine Etage darüber der Abendmahlsaal. Vom Dach aus hat man einen guten Überblick über den Zionsberg. Direkt gegenüber steht die deutschsprachige Domitio-Abtei von Benediktinermönchen. Einer von ihnen ist Matthias Kahl.
Also für uns hat die Erzählung vom Abendmahl eine schon identitätsstiftende Größe. Denn unsere Sonntagstradition besteht ja eben genau darin, dass wir uns zur Feier der Eucharistie, zum Gedächtnis an das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern treffen und dann auch Kelch und Brot teilen.
In der Mitte des Abendmahlsaals stehen steinerne Säulen. Die prächtigen Fenster sind mit arabischen Schriftzeichen versehen, denn das Gebäude war früher auch schon mal eine Moschee. Gerade an Ostern wollen Christen aus der ganzen Welt diesen Ort erleben. Dabei steht fest, dass Jesus Christus diesen Raum nie betreten hat. Kreuzfahrer bauten ihn erst rund 1150 Jahre nach dessen Geburt, schätzt Amit Rehem. Der Archäologe arbeitet für die Behörde für Altertümer des Staates Israel.
Jerusalem is the dream of every archaeologist.
Für einen Archäologen ist es wirklich ein Traum, in Jerusalem zu arbeiten. Wir erforschen hier heilige Stätten, in denen das Judentum und das Christentum geboren wurden.
Judaism and Christianity were born.
Schon im 4. Jahrhundert sollen Christen an diesem Ort des letzten Abendmahls vor der Kreuzigung gedacht haben. Der Archäologe Rehem fand mögliche Spuren, die aus der Zeit des zweiten jüdischen Tempels stammen könnten und damit aus der Zeit Jesu Christi. Doch weil diese Stätte allen drei Weltreligionen heilig ist, kann Rehem nicht einfach drauf losbuddeln.
And thus, in a way, it was out of reach.
Die Dinge liegen gewissermaßen außer Reichweite. Also haben wir hochmoderne Technik verwendet. Damit bekamen wir Einblicke, ohne etwas auszugraben.
Without excavation.
Der israelische Archäologe nutzte hochmoderne Lasertechnik für die Vermessung der Räume. Er entdeckte Symbole der Kreuzfahrer, die bis dahin übersehen worden waren. Gerade der verheerende Brand der Notre-Dame-Kathedrale, sagt Rehem, zeige doch, wie wichtig eine genaue Dokumentation sei. Vor 4 Jahren feierte Papst Franziskus eine heilige Messe im Abendmahlsaal. Eine absolute Ausnahme, denn der Gebäudekomplex wird seit 1948 von Israel kontrolliert. Und weil sich im Untergeschoss der Tradition zufolge das Grab von König David befindet, lehnen manche Juden christliche Eucharistiefeiern in dem Gebäude strikt ab. Die israelischen Behörden folgen dieser Haltung.
Es geht nicht darum, dass wir hier Juden irgendwas wegnehmen wollen.
Matthias Kahl, der Benediktinermönch in der benachbarten Domitio-Abtei, setzt auf Ausgleich mit den jüdischen Vertretern auf dem Zionsberg. Seine Hoffnung?
Dass also irgendwann mal der Tag kommt, wo einfach alle Gläubigen an einer Eucharistiefeier teilnehmen können dort.
Und damit an jenem Ort, wo die Eucharistie, also das Abendmahl, aus Sicht der Christen ihren Ursprung hat. Seit Jahren verhandelt der Vatikan mit Israel über eine neue Regelung, bisher ohne Erfolg. Wenn Religion auf Politik trifft, wird es gerade in Jerusalem kompliziert.
Benjamin Hammer über den Abendmahlsaal auf dem Berg Zion in Jerusalem. Und Mascha Drost blickt jetzt zuerst nach Tschechien, die Kulturmeldung.
Der tschechische Kulturminister Antonín Staněk hat gestern überraschend 2 der prominentesten Museumsdirektoren des Landes abgesetzt. Der Direktor der Nationalgalerie Prag, Jiří Fajt, und der Leiter des Museums der Kunst in Olmütz, Michal Sokup, hätten sein Vertrauen verloren, erklärte der Minister. Finanzkontrollen in beiden Häusern hätten Zweifel an der Fähigkeit der beiden Direktoren hervorgerufen, die Nationalgalerie und das Museum wirtschaftlich zu leiten. Gegen den auch international anerkannten Veit wurde außerdem eine Strafanzeige erstattet. Dabei gehe es um Fehler bei Honorar- und Mietverträgen. Gegen die plötzliche Absetzung protestierten sogleich auch namhafte Museumsdirektoren aus aller Welt. Veit selbst sowie Kunstexperten und Oppositionspolitiker kritisierten die Entscheidung des Kulturministers noch am selben Abend als politisch motiviert. Es war eines der Themen der letzten Monate, die Debatte um Restitution von Kulturgütern aus der Kolonialzeit. Nicht nur Museen sind in der Verantwortung, auch Kirchen und Missionswerke. Nach Einschätzung des EKD-Kulturbeauftragten Johann Hinrich Clausen ist die Bereitschaft zur Restitution groß. Das Thema sei nicht neu, habe aber durch die öffentliche Diskussion neue Dringlichkeit gewonnen. Clausen schlug eine kirchliche Tagung gemeinsam mit dem Deutschen Kulturrat vor, um Erfahrungen auszutauschen und Ideen zu bündeln. Die Geschichte des Kolonialismus ist noch viel an echter Aufklärung und Bildungsarbeit zu leisten, sagte der Kulturbeauftragte der EKD. Bisher habe die Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkriegs die Erinnerung an die Kolonialzeit überdeckt. Jetzt komme sie auch aufgrund der vielen Migranten neu in den Blick. Archäologen haben im Süden Ägyptens ein rund 3500 Jahre altes Grab aus der Zeit der Pharaonen und eine jahrtausendealte Mumie entdeckt. Das Grab gehe zurück auf die 18. Dynastie und umfasse auch einen sehr großen Hof, sagte der Generalsekretär des ägyptischen Hohen Antikenrates gestern bei einer Feier an der Grabungsstätte bei Luxor. Die Mumie wurde in 3 ineinander geschachtelten Särgen an einer anderen Grabungsstätte in der Region entdeckt. Sie gehe auf die Ramnenidenzeit zurück, die etwa vom 13. bis 11. Jahrhundert vor Christi reichte. Und noch eine Personalie, eine Ehrung. Der französische Autor Michel Houellebecq hat die Ehrenlegion erhalten. Gestern wurde sie ihm bei einer Feier im Élysée-Palast von Emmanuel Macron verliehen. Überraschend kam die Auszeichnung nicht. Der Name Houellebecq stand bereits am 1. Januar auf der offiziellen Liste für die Verleihung.
Die Kulturmeldungen mit Mascha Drost. Vielen Dank. Und damit sagen wir Tschüss. Hier im Deutschlandfunk folgen die Nachrichten und um 6:10 begrüßt sie dann mein Kollege Daniel Heinrich zu den Informationen am Abend. Es geht unter anderem um den Wahlkampf in der Ukraine. Dort wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Mein Name ist Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.